letztendlich, es gilt das bundesdeutsche Recht mit folgenden Ausnahmen. Da wurde beschrieben, welche DDR-Recht oder Bestimmungen weiter gelten. Und da gab es eben Bereiche, die also wirklich schwierig waren. Beispielsweise, wie geht es weiter mit dem Eigentum an Grund und Boden, welches durch Enteignung in der Nazizeit, in der Sowjetzeit, in der DDR-Zeit enteignet worden sind. Können das alles restituiert werden oder müssen zum Teil entschädigt werden? Das war also eine ganz schwierige Frage, die also sehr, sehr strittig diskutiert wurde. Theo Weigel, der damalige Finanzminister, fragte mich, wenn wir eine Entschädigungslösung machen, wie viele Fälle sind denn das? Ich sage, weiß ich nicht, die Enteignungen wurden in der DDR immer sehr topsekret gehandhabt. Vielleicht sind es 300.000, 400.000 Fälle. Tatsächlich sind es 1,2 Millionen Fälle geworden, die bei den Ämtern zur Regelung offener Vermögensfragen zur Entscheidung anstanden. Und das hat also viel Streit gegeben. Helmut Schmidt hat zu mir mal gesagt, ich hätte die größte ABM-Maßnahme für die deutsche Anwaltschaft gemacht. Das war wahrlich nicht meine Absicht, aber tatsächlich hat es unendliche Prozesse gegeben. Und an dieser Frage wurde deutlich, dass mit dem Recht nach Gerechtigkeit suchen nach zeitenlangem Unrecht fast unmöglich ist. Konnte nicht der Fall, einer sagt, das ist das Elternhaus meiner Familie über 5 Generationen gewesen, dann der nächste sagt, es war aber das Elternhaus meiner Familie über 3 Generationen. Und wo da die Gerechtigkeit ist, das weiß der liebe Gott, jedenfalls ich nicht. Also ich habe jedenfalls als Anwalt diese Fälle ganz bewusst nicht betrieben, weil ich nicht derjenige sein wollte, der ehemalige DDR-Bürger aus ihren Behausungen jagt und für Alteigentümer wieder zur Verfügung stellt. Aber das war eine der schwierigsten Fragen, aber auch die Frage, wie werden ostdeutsche Ausbildungsabschlüsse anerkannt, welche sind das gleiche Grade, ist der Art. Bei den Medizinern ist das relativ einfach. Die suchten den Blinddarm in München an der gleichen Stelle wie in Berlin, weil ein Patient danach gucken. Aber schon bei verschiedenen anderen, bei meinem Beruf, Juristerei, war es ganz schwierig. Und wir haben also sehr schwierige Zeiten gehabt. Und wir haben in Berlin haben wir ein Jahr lang jedes Wochenende, Sonntag und Sonntag, Weiterbildung für Anwälte gemacht. Da haben uns die Westberliner Kollegen sehr geholfen. Es war natürlich auch mit manchem Frust verbunden. Also ich musste zum Beispiel mich beim Landgericht Berlin neu vereidigen lassen auf das Grundgesetz. Da war ein Richter, der hätte mein Sohn sein können und hat mir eine Viertelstunde was über die Pflichten eines Anwalts erzählt. Und dann hat er mich gefragt, ob ich eine weltliche oder eine christliche Formel wählen wollte. Ich sage, das hätten Sie eigentlich denken können bei meiner Herkunft. Als es dann endlich vollzogen war, stand der Aufgabe mir in die Hand und sagte, ich wünsche Ihnen alles Gute in Ihrem neuen Beruf. Ich habe dann gesagt, ach Herr Kollege, ich habe schon ein paar Jahre geübt, ich hoffe, es wird werden. Aber solche Erlebnisse, mein Selbstbewusstsein ist stabil genug, damit fertig zu werden, aber solche Erlebnisse haben viele erlebt und da sind auch manche Frustrationen damit verbunden im Zuge der Herrschaft der Einheit Deutschlands. Und der fünfte große Schritt war 2 plus 4. Im Februar 1990 in Ottawa beschlossen die 4 Siegermächte, sie müssten sich ja wohl mit der deutschen Einheit befassen und setzten einen Prozess in Gang, den sie selbst 4 plus 2 nannten. Und sowohl die Bundesrepublik als auch wir haben darum gekämpft, dass es 2 plus 4 hieß. Dass wir gesagt haben, die beiden deutschen Staaten führen in Ausübung des Selbstbestimmungsrechts der Völker ihre Einheit wieder her und beteiligen euch in dem Maße, wie sich das aus Jalta, Potsdam, 4-Mächte-Abkommen und so weiter ergibt. Nicht die Frage, ob wir uns vereinigen, steht nicht mehr zur Diskussion, sondern nur noch, wie wir sie vereinigen. Mitterrand war nicht gerade begeistert, aber Helmut Kohl, der ganz gut mit ihm konnte, hat ihn wieder eingenordet. Frau Thatcher haben wir bis zum Schluss nicht eingekriegt. Die hat zu mir gesagt, zweimal haben wir die Deutschen besiegt und schon wieder stecken den Kopf aus dem Fenster. Also das war für sie also unvorstellbar, dass das kommen könnte. François Mitterrand, Frau Thatcher, die Amerikaner waren von Anfang dafür, weil sie einen starken Partner auch haben wollten. Und den weitesten Weg musste Michail Sergejewitsch Gorbatschow gehen. Und er musste sein Volk überzeugen, dass er den Faustpfand des Sieges im Vaterländischen Krieg wiederhergeben muss. Und das hat ihm so geschadet, dass er bis heute in seinem Land kaum gelitten ist. Und er gilt als Verräter des Sieges. Also ohne ihn und seine Hartnäckigkeit, auch Shevardnadze, der bei ihm war, hätten wir das so weiter nicht hingekriegt. Und ich sende mich immer noch am 12. September 1990 in Moskau, noch in der Nacht dazu vor, hatte Douglas Hurd verlangt, dass ab dem Tag der Einigung auf dem Boden der DDR NATO-Truppen Manöver machen können. Und wir haben damals gesagt, das können wir den Sowjets nicht zumuten, dass oft unter ihrem Fenster NATO-Truppen Manöver machen. Und ich hatte von einem Professor für Völkerrecht im DDR-Ministerium gehört, die Engländer hatten durchgesetzt bei der NATO-Gründung, dass auf ihrer Insel niemals nicht englische Truppen Manöver machen dürfen. Und da habe ich zum Hurd gesagt, das war die ersten Manöver bei Ihnen gemacht haben, dann machen wir bei uns welche. Das war das Thema Gottlob vom Tisch runter, aber es war also noch in der Nacht zum 12. bis hier. Und wir kamen da rein, Hotel Chabraskaya, zwischen Hotel Präsidents, da lagen da 6 Füllfeder, Alter. Und als ich reinging, habe ich mir gesagt, wenn du rausgehst, den nimmst du mit, den kriegen wir deine Kinder. Und im Rausgehen habe ich mich so umgedreht, geguckt, die anderen 5 waren auch weg. Hatten also. Und Genscher hatte wenig später einen Einbruch bei ihm, bei dem ihm der Schmuck seiner Frau geklaut wurde und sein Füller. Und er hat das in Zeitung als großen Schmerz und Kummer verkündet. Und da hat der Dieb tatsächlich ihm den Füller wieder zugeschickt mit der Post. Also das war die ganze Beute, war der Schmuck der Frau, aber der Füller ist zurück. Und den beiden habe ich noch. Und das Deutsche Historische Museum fragt immer mal wieder an, ob ich nicht inzwischen, meine Kinder und Enkel, und dann rief mich da an und sagte, ich habe mich erkundigt, Sie haben 11 Enkel, wie wollen Sie das denn machen? Ich sage, das ist dann, wenn ich nicht mehr bin, ist das dann deren Problem, wie Sie das klären. Aber wir können ja darüber reden, dass er dann vielleicht doch zu dem Deutschen Historischen Museum kommt. Aber diese Unterschrift in Moskau, als ich Kind war, ich hatte eine sehr fromme Großmutter. Und die verlangte von uns Kindern, dass wir jedes Wochenende ihr ein Gesangbuch fast aufsagten, den wir auswendig gelernt hatten. Und ich weiß noch, ich habe gelernt, bleib mit deiner Gnade bei unser Jesus Christus, in Fort die Schade des bösen Feindes List. Und ich habe gesagt, Großmutter, was ist Gnade? Da druckst du ein bisschen rum und sagst, ach Junge, da musst du mal groß und erwachsen werden, da musst du erfahren, was Gnade ist. Und als ich da in Moskau vor dem Füller saß und dem Vertrag, habe ich gedacht, Großmutter, jetzt weiß ich, was Gnade ist. Das war wirklich ein solches Geschenk, dass man eigentlich einen persönlichen Anspruch hat, den Vertrag zu unterschreiben, mit dem die Geschichte beendet wurde, die mit dem Reichstagsbrand 33 begonnen hat. Das ist schon ein unheimliches Geschenk. Das war so die. So. Dann kam der